Grüße im Studio.
Herzlich willkommen.
Der Studiogast der Woche.
Da kann man sich wenigstens mal unterhalten.
Yassin Mouchabach ist Journalist, Redakteur im Investigativressort der Zeit, Arabist und Buchautor. Seit vielen Jahren schreibt er über Islamismus, beobachtet die Dschihadisten-Szene und berichtet über rechte Angriffe. Er hat Arabistik und Politologie in Göttingen und Ramallah studiert. Bereits während des Studiums ist er für die Taz, die Jordan Times und die Neue Osnabrücker Zeitung tätig. Anschließend wechselt er zur Online-Redaktion des Spiegels, bevor er im März 2012 fest zur Zeit geht. Angesichts der aktuellen Ereignisse rund um die Terrorattentate in Paris sind sein Blog und sein Know-how in den Medien gefragt.
Im Moment kämpft Putin nicht an der Seite Assads gegen den IS. Die meisten syrischen Flüchtlinge fliehen vor Assad.
2006 veröffentlicht Yassin Mouchabach sein erstes Buch mit dem Titel Die neue Al-Qaida – Innenansichten eines lernenden Terrornetzwerks. Sein 5 Jahre später erscheinender Roman Radikal ist momentan aktueller denn je.
Kaum in den Bundestag gewählt, gerät der Vorzeigemuslim ins Fadenkreuz von Radikalen. Es kommt zu einem plötzlichen Anschlag auf Latif. Das Terrornetzwerk Al-Qaida bekennt sich zu der Bluttat. Die deutsche Politik gerät in Aufruhr.
Der Vater von Yassin Mouchabach stammt aus Jordanien. Das führt dazu, dass Yassin aufgrund seines Namens wiederholt mit rassistischen Briefen konfrontiert wird. Diese liest er seit 2012 in der antirassistischen Leseshow Hate Poetry öffentlich vor.
Und der linke Gehirn amputierte christliche Islam-Speichellecker Journalisten Oberdepp Yassin Mouchabach von der Zeit ist keine Spur besser. Steck dir deine Parole Islam ist Frieden hinten rein.
Jetzt ist der Zeit-Investigativjournalist und Islamkenner zu Gast in der schönen Woche. Herzlich willkommen, Yassin Mouchabach.
Also ich dachte mir, vielleicht sage ich Yassin und Sie.
Du kannst mich gerne duzen. Das machen wir aber bei der Zeit so, Yassin und Sie.
Ja?
Ja, aber wir sind ja bei Radio 1.
Bei Radio 1 stimmt, da duzen wir uns gerne alle. Yassin, wenn ich hab mir so vorgestellt, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, okay, ich möchte jetzt mal den IS beobachten. Ich weiß gar nicht, wo sollte ich eigentlich anfangen? Ich würde wahrscheinlich im Internet anfangen, oder?
Ja, Internet ist ein guter Anfang. Ich erinnere mich noch genau, ziemlich genau jedenfalls, als ich 2002 kapiert habe, dass damals Al-Qaida, IS gab es da ja noch nicht, auch online aktiv ist. Und damals war das noch relativ simpel. Da konnte man sich auf eine Yahoo-Mailing-Liste setzen und dann kriegte man sozusagen noch Rundschreiben nach den regelmäßigen Treffen der Al-Qaida-Führung mit so einer Art Protokoll. Das ist heute ein bisschen komplizierter, aber das Internet ist immer noch eine wichtige Quelle.
Wenn man sowas macht, kommt dann auch mal der BND vorbei und sagt Hallo?
Nee, die kennen mich ja und also wenn sie kämen, wäre es jetzt auch nicht wild. Was soll mir schon passieren? Die wissen, dass ich Journalist bin. Am Anfang spielte das viel auf dschihadistischen Internetforen, wo man sich registrieren musste. Und da habe ich dann schon immer versucht, dass ich über eine Internetverbindung ins Netz gegangen ist, die die Leute, die ich beobachtet habe, nicht unbedingt auf das Medium zurückführen konnten, bei dem ich dann gearbeitet habe, weil Journalisten manchmal natürlich ja nicht gerade die besten Freunde von Dschihadisten sind.
Na gut, wobei, ich meine, du sagst jetzt gerade, ja, die kennen mich ja, ich bin Journalist, eigentlich wäre es ja auch eine perfekte Tarnung.
Klar, aber das werde ich heute nicht verraten.
Selber mal irgendwie in die Versuchung gekommen überhaupt, also jetzt nicht ein Attentat zu begehen, sondern irgendwie vielleicht so von der Gefühlswert oder so emotional sich dem so angenähert zu haben?
Nein, also ich meine, man muss natürlich eine professionelle Distanz wahren zu diesem Gegenstand und das ist ja auch nicht immer der, ich sag mal, der reine Frohsinn, sich mit Enthauptungsvideos zu beschäftigen und solchem Zeug. Andererseits würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte nicht einen etwas anderen Blick auf Anschlagsplanungen als normale Medienkonsumenten. Natürlich gucke ich schon, ist das ein Muster, das wir von einem anderen Anschlag kennen? Was hat dieser Attentäter vielleicht eigentlich vorher im Internet gelesen, geschrieben, gepostet? Was hat er sich runtergeladen, wenn man das rauskriegen kann? Ist das eigentlich ein guter Anschlagsplan? Das ist schon so eine schräge Kategorie, aber ich glaube, als jemand, der ja auf eine gewisse Art auch wissenschaftlich sich damit beschäftigt, darf man diese Frage stellen.
Ja, aber ich würde trotzdem noch ein bisschen weitergehen. Also ich weiß noch, dass ich mit 15 so angefangen habe oder 14, 15 angefangen habe, mich sehr für den Zweiten Weltkrieg und fürs Dritte Reich zu interessieren. Und also klar war Hitler und all die, war das allerletzte Dreck für mich. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich das Boot gesehen habe, dass ich dann auf einmal doch irgendwie schon auch für die Deutschen war, irgendwie so aus einem ganz komischen Grund. Und dann habe ich mich sehr für U-Boot-Krieg interessiert. Ich war eben immer auf der Seite der Deutschen, komischerweise, obwohl mir natürlich der Gesamtzusammenhang schon klar war. Gibt es solche Momente auch bei deiner Arbeit? Oder?
Wollen wir lieber darüber reden?
Ja, nee, ich rede gerne da, wo es weh tut.
Nee, ganz ehrlich, also habe ich wirklich noch nicht gehabt. Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass ich oft im Nahen Osten bin und oft auch mit Leuten spreche, die direkt oder indirekt halt Opfer von diesen Typen sind. Und das kann man auch nicht so einfach zur Seite schieben. Aber natürlich ist es so, ich kann so ein, wenn der IS ein neues 50-minütiges Propagandavideo macht, das absolut state of the art ist, also teure Schnittprogramme, Post-Production, schnelle Schnitte, super Optik, teure Kamera. Natürlich kann ich das sozusagen auf eine Art wertschätzen. Also ich erkenne den Fortschritt, ich erkenne das auch an, ich sehe, dass die sich professionalisieren. Ich würde trotzdem nicht in das Team wechseln wollen.
Jan Böhmermann, auf seiner Seite sehen wir derzeit Fotos, wo er IS-Kämpfer zeigt, aber den Kopf durch einen Entenkopf austauscht. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Amüsiert gewesen?
Ja, sowas passiert öfter mal in so Wellen, ne? Also diese Verentung der Dschihadisten ist im Moment gerade so ein Twitter-Ding und wahrscheinlich auch auf Facebook und sonst wo. Ja, ich meine, da kann ich auch drüber lachen, ja. Aber das gab's auch schon mal mit Kätzchen, ne? Mhm. Und das kommt so alle 18 Monate oder so gefühlt, findet einer eine lustige Idee, wie man die veräppeln kann.
Tut es denen denn richtig weh? Also ich hatte letztens einen Spezialisten, der gesagt hat, also geht schon los mit der Bezeichnung IS oder Islamischer Staat, sogenannter Islamischer Staat oder die arabische Bezeichnung dafür, das würde die schon ziemlich provozieren und man kann die Leute auch echt ärgern.
Ja, ich glaube schon, dass man die ärgern kann, vor allem je dümmer sie sind auf eine Art. Also ich glaube, wir kennen ja einige der Deutschen, die sich auf den Weg gemacht haben zum IS. Das sind jetzt nicht alles die schärfsten Messer in der Schublade der Aufklärung. Hm. Und die kann man, glaube ich, ziemlich gut provozieren, wenn man das wollte. Also ich weiß noch nicht, wo das hinführen soll. Dadurch werden die jetzt nicht irgendwie weniger gefährlich, ne? Aber was stimmt ist, was sie überhaupt nicht leiden können, ist, wenn man den IS Daesh nennt. Was ist ja nicht die Übersetzung des Namens der Gruppe, sondern das ist als Wort ausgesprochene Abkürzung, ein Kunstwort. Das bedeutet eigentlich gar nichts. Es erinnert aber im Arabischen an sowas wie zerstampfen, zermalmen. Und das wird nur von Leuten benutzt, die gegen den IS sind. Und im IS-Gebiet ist es verboten, dieses Wort zu benutzen, bei Strafe. Mhm. Also das nervt sie schon, da kann man sie schon packen.
Macht es Sinn, über die Unterschiede und Parallelen zwischen IS und Al-Qaida zu reden?
Naja, das ist so ein bisschen wie sich anzugucken, wie ähnlich sind sich zwei Zwillinge. Ne? Also die teilen 90% der DNA. Also das, was heute der IS ist, war bis vor 3 Jahren die Al-Qaida-Filiale im Irak. Hm. Und was dazugekommen ist und was sie von Al-Qaida im Moment unterscheidet, das ist ein ganz spezifisches Element, nämlich ehemalige irakische Regimemitglieder, Baathisten, Mitglieder der Baath-Partei von Saddam Hussein, die irgendwie einen religiösen Vogel bekommen haben und sich den Dschihadisten angeschlossen haben. Das macht schon was aus, weil das Bürokraten sind und professionelle Geheimdienstler und Generäle zum Teil oder Offiziere der irakischen Armee. Das heißt, die bringen eine gewisse Professionalität in die Truppe hinein, die Al-Qaida nicht hat. Das ist ein Grund, warum der IS zum Beispiel im Kampf, in offener Schlacht, relativ gut organisiert ist im Vergleich zu anderen Terrorgruppen.
Ich spiele jetzt ein bisschen Musik und danach würde ich gerne von dir wissen, wie lange es dauern würde, wenn mir jetzt quasi der Vogel rausfliegt und ich würde gerne einen Attentat begehen im Namen des IS, wie lange ich dafür benötigen würde und welche Unterstützung ich bräuchte, um das halbwegs erfolgreich zu Wege zu bringen. Yassin Musharrabash ist bei uns im Studio. Er ist Journalist, er hat ein Buch geschrieben, mehrere Bücher geschrieben, er arbeitet im Investigativressort der Zeit und er ist ein großartiger Gesprächspartner. Ich bin froh, dass du da bist, Yassin. Also zurück auf meine vorhin gestellte Frage. Jetzt stellen wir uns mal vor, oder so rum. Ich habe letztens, vor 2 Tagen habe ich einen Artikel gelesen über eine Wienerin. Das sind 2 bosnische Mädchen, die aus Wien, kennst du die Geschichte, rübergegangen sind, um dem IS-Kinder zu schenken. Ja. Und die eine ist dann auch wirklich schwanger geworden, wollte fliehen, wurde dann erschlagen. Wo man sich wirklich nur ans Hirn greift. Wenn ich jetzt einfach aus irgendwelchem Gründe, mir dreht die Glühbirne raus und sage, ich möchte jetzt mitmachen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich es geil finde, weil ich mir so denke, wow, was für eine Power. Mhm. Ja, die bewegen was. Weiß der Geier. Wie lange meinst du, bräuchte ich, um da irgendwie mittleren Erfolg zu erzielen, muss man sozusagen.
Also du hast es ein bisschen verkackt dadurch, dass du es im Radio angekündigt hast, aber generell sind Einzeltäter, radikalisierte Einzeltäter, die vorher nicht ankündigen, was sie vorhaben, das, was am schwersten zu verhindern ist. Das ist tragisch und ironisch, aber so ein Anschlag wie in Paris, der monatelang vorbereitet wird, ne, wo Leute Waffen kaufen, Sprengstoff klauen oder kaufen oder kochen, Autos mieten, da gibt's so viele Spuren, die auffallen können. Aber wenn du dich heimlich still und leise vor deinem Rechner nachts vor dich hin radikalisierst Und dann mit relativ einfachen Mitteln, also da gibt's ja Vorschläge vom IS, ne? Fahr doch mit deinem Auto mal volle Kanne in die Fußgängerzone und leg ein paar Ungläubige um. Wer soll das verhindern? Das kann kein Mensch verhindern.
Und genau, und muss ich dafür eigentlich im Vorfeld irgendeinen Kontakt aufnehmen oder ist es einfach so ein Gedanke, der in mir reift und dann hinter wird und dann schreie ich Allahu Akbar oder irgendwas und das reicht dann, ne?
Das ist eine Linie, die der IS verfolgt und sich wünscht und herbeizureden versucht in seiner Propaganda. Der will, dass, ich würde jetzt nicht sagen Leute wie du, aber Leute, wie du sie gerade beschrieben hast, genau das tun und anschließend sagen, ich habe es für den IS getan. Es hilft dann, wenn man so eine schwarze Flagge in der Tasche hat oder irgendwas anderes so an Insignien. Und wenn der Anschlag so verläuft, dass der IS damit zufrieden ist, also sprich, das ist jetzt nicht zynisch gemeint, aber wenn es Tote gibt, ne, dann wird der IS dich auch freudig als Märtyrer seiner Sache öffentlich anerkennen.
Du als Journalist, aber auch als Spezialist, fällt dir eigentlich auf, wie unfassbar blass wir anderen Journalisten sind bei dem Thema? Also ich frage mich immer, ich habe immer das Gefühl, wir haben echt überhaupt keine Ahnung. Selten gab es ein Thema, über das man so viel berichten musste und jedes Mal so ein schlechtes Gefühl dabei hatte, dass man so unfassbar, was sind die Turkmenen, die Sunniten, die Sedinen, einfach kein, man liest sich so ein bisschen was an. Fällt das schlimm auf?
Nein. Nein, aber ich kann das ja total verstehen. Ich meine, das ist ein, also wenn das nicht so nah an uns dran wäre und wenn das nicht mittlerweile solche Proportionen angenommen hätte, dass jeder den ganzen Tag da ohnehin drüber nachdenkt, dann wäre das ein Nerd-Thema. Das ist was für Freaks, das, was ich da jetzt seit 15 Jahren mache. Klar, ich meine, zwischen den Anschlägen interessiert das auch heute immer noch keinen, ne? Um es mal deutlich zu sagen. Aber Paris ist schon verdammt nah dran, ja, und ein abgesagtes Länderspiel in Hannover auch. Und dann wollen die Leute alles wissen und nicht alle Journalisten können ihnen alle Antworten geben. Das ist ein Stück weit auch natürlich. Ich kann zu kaum einer anderen Sache irgendwas sagen, außer Terror. Ja. Ich kenne mich mit dem Euro nicht aus, ich habe keine Meinung zu Griechenland. Zur Ukraine, da wäre ich sofort blank, ne? Also das kann nicht jeder alles wissen. Und ich investiere ja auch viel Zeit. Ich mache fast nichts anderes in dieses Thema.
Lass uns trotzdem noch ein bisschen auch über die Metaebene sprechen, die Berichterstattung. Also wir hatten es gestern Abend, hatten wir es wieder. Bekommen wir gegen 16 Uhr die Meldung rein, eine Moschee wurde durchsucht. So, man hat nichts gefunden. Aber jetzt gibt es in Britz noch einen blauen Kastenwagen, der wird jetzt auch noch durchsucht. Eine Nachbarin will gesehen haben, dass da ein komischer Gegenstand drin ist. So, was machen wir jetzt mit der Meldung? Schmeißen wir jetzt komplett unser Programm über den Haufen? Fangen wir an, traurige Musik zu spielen? Also im Extremfall, so der Polizeisprecher, der kann gar nichts sagen, außer ich kann nichts sagen. Sie werden schon verstehen, dass ich nichts sagen kann. Ich sage jetzt nichts. So,
ja, ja. Also, Ich glaube, das Beste ist, dass man sich als Redaktion, also ihr hier bei Radio 1 oder wir bei der Zeit oder bei Zeit Online in dem Fall, weil das relevant ist, sich selbst Regeln geben und überlegen, macht das Sinn, dass wir so relativ kleinteiliges Zeug wie eine Durchsuchung in der Moschee, nur weil sie jetzt ein paar Tage nach einem Anschlag in Paris stattgefunden hat, sofort irgendwie zur Hauptnachricht machen? Oder wollen wir nicht erstmal abwarten? Also die Leute haben natürlich ein Recht darauf, das zu erfahren, aber es betrifft jetzt nicht jedermanns Leben in Berlin, wenn irgendwo ein Britzenkastenwagen durchsucht wird. Da kann man schon nochmal 2-3 Stunden warten und wenn man dann irgendwann, oder bis zum nächsten Morgen, und wenn man dann erfährt, da war aber gar nichts in diesem blauen Kastenwagen, dann ist es vielleicht ganz gut, dass der nicht stundenlang über den Sender gelaufen ist. Ja, es gibt schon noch eine Unterscheidung zwischen tatsächlichen Nachrichten und Dingen, die Nachrichten werden könnten oder sein könnten. Man weiß es aber noch nicht. Wenn man es noch nicht weiß, glaube ich, ist unsere Aufgabe als Journalisten dran zu bleiben, nachzufragen, aber nicht die ganze Zeit auf Sendung zu sein.
Du hast mir gerade erzählt, dass du oft gefragt wirst, ob es den IS ohne euch Journalisten überhaupt gäbe. Was ein bisschen eine schwachsinnige Frage ist, jetzt spätestens jetzt nach Paris, weil man kann es ja nicht einfach totschweigen. Aber mal angenommen, was macht mehr Sinn, jetzt über das Entstehen der AfD zum Beispiel zu berichten oder über den IS? Also jetzt mal so wirklich in der Wertigkeit, was erreicht man? Wie sehr featuret man die Leute? Wo muss man das Augenmerk setzen und vielleicht auch die Bevölkerung noch stärker sensibilisieren?
Also meine Regel für meine Arbeit als Journalist ist, ich betrachte das als meine Aufgabe, die Leserinnen und Leser in die Situation zu versetzen, sich selbst eine Meinung zu bilden. Das heißt, ich betrachte das nicht als meine vorrangige Aufgabe, allen in den Kopf zu hämmern, dass sie jetzt gefälligst ihr Leben ändern müssen, nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt gehen oder gerade auf den Weihnachtsmarkt gehen oder ihnen irgendeine Meinung irgendwie um die Ohren zu hauen, sondern jeder, der wissen will, was da passiert, der soll von mir, so gut ich das erklären kann, erfahren, was da passiert, was die denken, was die planen, was davon realistisch ist, wie gut die Sicherheitsbehörden in der Abwehr des Ganzen sind, damit man sich ein Bild machen kann. Und dann kann man vielleicht eben selbst ganz gut entscheiden, ob man auf den Weihnachtsmarkt geht dieses Jahr. Ich gehe. Ja. Aber das ist ja nicht der Kern deiner Frage gewesen, sondern im Grunde, ob wir deren Geschäft besorgen als Journalisten. Mhm. Und zu einem gewissen Grad lässt sich das gar nicht verhindern. Also Öffentlichkeit ist der Sauerstoff des Terrorismus. Deswegen machen die das. Terrorismus ist ein Akt der Kommunikation mit dem Mittel der Gewalt. Und wenn niemand darüber berichten würde, dann wäre das aber eine Verarsche an unseren Zuschauern und Lesern und Zuhörern. Die haben ein Recht darauf, wenn in Paris Leute sterben, dass wir ihnen das erzählen. Wir können das doch nicht totschweigen. Und dass der IS sich möglicherweise darüber freut, dass im Fernsehen betroffene Moderatoren plötzlich ihre Sendungen unterbrechen, ja, dann ist es halt so. Aber die Unterrichtung der Öffentlichkeit in einer freien Gesellschaft ist wichtiger. Und dann ist mir das egal, was der IS
macht. Ja, verstehe. Ich finde es nur sozusagen in der Relation, wenn ich ja sage, ich habe jetzt die Wahl aufzuklären über zwei Gruppen. Ne? Das ist die eine Gruppe und die Gruppe sagt, wenn wir in die Macht kommen, dann vergewaltigen wir alle eure Frauen und versklaven die und töten euch. So. Mhm. Und dann habe ich die andere Gruppe und die sagt, wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wir haben nur so unsere Ängste und Nöte. So. Und ich weiß aber, wenn die an die Macht kommen, dann werden die auch was ganz, ganz Furchtbares machen. Ne? Ja. Also wo liegt jetzt der Fokus oder meine Motivation stärker aufzuklären? Und zu berichten.
Ja, das stimmt. Den Teil der Frage habe ich nicht beantwortet. Der ist nämlich total schwer und ich dachte, du merkst es nicht. nein, alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Frage, die man sich stellen sollte, auch als Medienkonsument, ist, was wird denn mein Leben eigentlich mehr beeinflussen? Dass irgendwelche Schreihälse vom IS sagen, dass sie uns alle töten wollen oder das, was hier im Land wirklich passiert. Also brennende Flüchtlingswohnheime zum Beispiel, finde ich, als deutscher Bürger besorgniserregender.
Jeden Tag übrigens, inzwischen nicht mehr in den Nachrichten. Ne?
Genau.
Passiert jeden Tag und ist irgendwo so ein Zweizeiler.
Und natürlich ist das nicht in Ordnung eigentlich, wenn das in den Hintergrund rückt. Ja? Andererseits, aus meiner Erfahrung heraus, würde ich schon sagen, also nach so einem Anschlag wie in Paris, dass man dann 2-3 Wochen vor allem dieses Thema hat, das finde ich nachvollziehbar. Und irgendwann wird sich das aber wieder einrenken. Dann gibt es wieder mehr Parallelität, Gleichzeitigkeit, Diversität in der Berichterstattung. Im Moment ist das ein ziemlicher Cluster. Ja, das ist nicht immer optimal. Man muss auch nicht alles zu einer Meldung machen. Aber ich kann es nachvollziehen. Die Leute reden ja auch jenseits ihres Medienkonsums tatsächlich sehr, sehr viel über dieses Thema im Moment. Es ist ein Bedürfnis, sich darüber auszutauschen.
In Deutschland wird gerade versucht, dem dummen Volk folgende Conditio sine qua non-Kette einzuhämmern. Der Terror wendet sich jetzt gerade gegen die Flüchtlinge im Land, die ja gerade vor dem Terror fliehen. Ob das so uneingeschränkt richtig ist, wollen wir in der nächsten halben Stunde besprechen.
Ich begrüße im Studio herzlich willkommen.
Der Studiogast der Woche.
Da kann man sich wenigstens mal unterhalten.
Yassin Musharbash ist Journalist, Redakteur im Investigativressort der Zeit, Arabist und Buchautor. Seit vielen Jahren schreibt er über Islamismus, beobachtet die Dschihadisten-Szene und berichtet über rechte Angriffe. Jetzt ist er zu Gast in der schönen Woche. Herzlich willkommen, Yassin Musharbash.
Yassin, wir haben es vor der Pause angesprochen. Es gibt ja hier jetzt so eine Ursachen-Wirkungskette, die aufgezeigt wird und auf die immer wieder verwiesen wird. Und zwar, dass sich der Terror in Paris jetzt gegen die Menschen hier in Deutschland richtet, die genau vor dem Terror fliehen. Kann man das so zu 100% sagen?
Hat hier keine Flüchtlinge angegriffen, sondern europäische Bürger, weil sie europäische Bürger sind. Was richtig ist, ist, dass es dem IS überhaupt nichts ausmacht, Flüchtlinge hier in Verruf zu bringen, indem er seine Kader als Flüchtlinge einreisen lässt. Und eine dritte Ebene kommt dazu, der IS, das kann man nachlesen, wenn man seine Schriften studiert, der IS möchte die Muslime in Europa für sich gewinnen und gegen den Westen aufhetzen. Und die Art und Weise, wie er sich vorstellt, dass das passiert, ist, dass wir überreagieren, Muslime unter Generalverdacht stellen, die dann sich aus Frustration von den westlichen Gesellschaften abwenden und ihr Heil beim Islamischen Staat suchen.
Aber hat Söder denn dann recht, wenn er sagt, Paris ändert alles? Also wenn in Bezug auf dem, dass du gerade gesagt hast, ja, der IS lässt seine Kader hier getarnt als Flüchtlinge einwandern.
Ich glaube nicht, dass Paris alles ändert. Ich glaube auch, dass das nicht die klügste Art ist, über Paris zu sprechen. Ich habe einen besseren Vorschlag sozusagen, um uns alle mal ein bisschen runterzuholen. Dass solche Anschläge wie in Paris geplant werden und passieren können, das wissen wir seit Jahren. Und jetzt ist es halt passiert. Allein in Frankreich hat es in diesem Jahr 6 oder 7 versuchte Anschläge gegeben, die alle verhindert wurden. Jetzt hat es halt einmal geklappt. Das ist schlimm, ganz fürchterlich. Aber das wussten wir, dass es dieses Risiko gibt. Und jetzt so zu tun, als wäre man total überrascht und das kommt über einen, man habe noch nie davon gehört. Ich glaube, das ist nicht gut für unseren mentalen Geisteszustand.
Besteht die Gefahr, dass du mir dasselbe Interview und dieselbe Antwort in einem halben Jahr über einen Vorfall in Deutschland gibst?
Wenn du dieselbe Frage nochmal stellst, möglicherweise schon. Ein Anschlag in Deutschland ist natürlich was, was uns alle nochmal emotional ganz anders betreffen wird. Das ist auch nachvollziehbar, vollkommen klar. Aber auch da gilt das, ja. Wir wissen seit Jahren, dass Dschihadisten, ob Al-Qaida oder Islamischer Staat, gerne in Deutschland einen Anschlag verüben würden. Wir wissen, dass die das planen, heute. Wahrscheinlich sitzen 2-3 Leute irgendwo rum und versuchen das. Und wenn wir Glück haben, werden sie erwischt, bevor sie es hinkriegen. Sie werden oft erwischt. In den meisten Fällen werden sie entweder erwischt oder sprengen sich selbst in die Luft, weil sie das mit dem Sprengstoff nicht hinkriegen. Terror ist nicht so einfach. Und nur weil der IS etwas möchte, heißt das nicht, dass er das auch schafft. Das muss man sich immer wieder klar machen, auch wenn jetzt jeder für sich selbst überlegt, wie gehe ich eigentlich damit um.
Dann wollen wir die nächste Frage doch mal sehr naiv formulieren. Weihnachtsmarkt, ja oder nein?
Ja, und ich habe mir auch vorgestern ein neues BVG-Monatsticket gekauft, ohne mit der Wimper zu zucken.
Okay, und wie begründest du das? Oder?
Weil ich glaube, dass selbst angesichts der Terrorgefahr, die ich ja nicht kleinreden würde, glaube, dass die Gefahr, dass ich vom Lastwagen überrollt werde, immer noch größer ist. Weil wir uns daran erinnern sollten, dass es in den 70ern und 80ern in ganz Europa mehr Terror gab als heute, durch europäische Terrorgruppen inszeniert. Deshalb glaube ich, müssen wir einfach unsere eigene Hysterie ein Stück weit runterkochen. Das ist die Aufgabe jedes Einzelnen. Ich sage aber auch, jeder hat das Recht, Angst zu haben. Also ich halte es genauso für Quatsch, den Leuten zu sagen, ey, du bist blöd, wenn du dir Sorgen machst. Ja? Jeder hat das Recht, damit umzugehen, wie er will. Meine Empfehlung ist, das ein bisschen rational anzugehen. Und ich glaube, dann kommen wir ganz gut auch durch die Weihnachtszeit.
Deutschland schickt noch mehr Soldaten nach Mali und in den Irak, entsendet jetzt aber auch Tornados, Aufklärungsflugzeuge nach Syrien und ein Betankungsschiff. Sinnvoll oder nicht?
Naja, aus politischen Gründen und europäischen Bündnisgründen ist das natürlich sinnvoll. Es ist eine Geste an Frankreich. Wir sind Freunde, das ist wichtig. Das wird den IS jetzt allerdings nicht stoppen. Ja? Da muss man sich auch darüber klar sein, dass Deutschland jetzt nicht den letzten Tropfen liefert, der das fast zum Überlaufen bringt und dem IS den gar ausbereiten wird.
Okay, dann abschließend, wie werden wir den IS stoppen oder werden wir ihn gar nicht stoppen?
Man muss ihn an zwei Fronten bekämpfen. In Europa gibt es eine Aufgabe, die darin besteht, Radikalisierung zu verhindern, früh zu erkennen und zu stoppen, wenn das möglich ist. Das ist eine Aufgabe, die sich an die deutsche und europäische Gesellschaft richtet, an jeden von uns. Denn es gibt Gründe in unseren Gesellschaften, die dazu führen, dass Menschen, die hier geboren sind und unter uns aufgewachsen sind, sich komplett abwenden von unseren Gesellschaften und sich quasi dem anderen Team zuwenden. Ja, da können wir was machen. Was den IS und seinen Pseudostaat, sein Kalifat in Syrien und im Irak angeht, das ist eine Aufgabe für die Weltgemeinschaft. Da bin ich auch nicht gegen militärische Aktionen. Ich glaube, dass man diese Leute nicht anders stoppen kann. Die kriegen wir nicht tot gekuschelt. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen.
Sagt Yassin Mushawash, der heute hier bei uns im Studio war, mir ein Buch mitgebracht hast, Radikal. Gibt es da eine neue Auflage jetzt oder kann man das kaufen?
Das Buch kann man noch kaufen. Im Moment schreibe ich gerade sowas wie eine Fortsetzung, aber das dauert noch.
Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das heißt, wir können keines deiner Bücher jetzt, weil hier glühen gerade die Leitungen. Wir können also keines oder... Nee, ja, meins wird nicht verlost.
Ich bringe dir ein neues mit, wenn du das verlosen möchtest.
0331 70 99 111. Schönen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.